Hallo und herzlich willkommen zurück beim Stotterer-Podcast des Mannheimer Morgen. Mein Name ist Sebastian Koch. Ich bin beim Mannheimer Morgen in der Lokalredaktion als Reporter angestellt und ich stottere. Und sofort, wenn ich sage, ich stottere, gibt es die passende Blockade dazu. Das ist ja prima. Hier im Stotterer-Podcast unterhalte ich mich mit Betroffenen und Experten rund um das Thema Stottern. Und es ist ein kleines Jubiläum, denn es ist heute meine 25. Episode. Und nachdem ich mich in der letzten Episode mit einem Logopäden darüber unterhalten habe, wieso man zwar Sprechtechniken in der Logopädie lernt es aber nicht immer klappt, diese dann auf die Straße zu übertragen, freue ich mich, dass ich mich heute mal wieder tatsächlich auch mit einem stotternden Gesprächspartner unterhalte. Am Telefon habe ich mich mit Thomas Krefelhörster verabredet. Thomas ist an einer Klinik in Nordrhein-Westfalen als Chefarzt angestellt und ich spreche mit ihm heute darüber, wie man denn als Stotterer mit dem Stottern in einer Führungsposition zurechtkommt und ob es als Stotterer auch prinzipiell einfacher ist, in einem medizinischen Beruf zu arbeiten, als in einem nicht-medizinischen Beruf. Und für dieses Gespräch begrüße ich herzlich Thomas. Hallo Thomas.
Hallo Sebastian. Hallo nach Mannheim. Ich freue mich, dass ich an deinem Podcast teilnehmen kann und bin gespannt auf deine Fragen.
Ja, und ich bin gespannt auf deine Antworten. Bevor wir aber tatsächlich auf Stottern zu sprechen kommen, was genau ist denn deine Position und deine Funktion?
Meine Berufsbezeichnung ist Facharzt für diagnostische Radiologie und Facharzt für Neuroradiologie, also kurz Radiologe oder Röntgenarzt. Und ich bin seit über 10 Jahren Chefarzt an einem kleinen bis mittelgroßen Krankenhaus, früheres Kreiskrankenhaus in einem Ort in Nordrhein-Westfalen im Kreis Warendorf. Ich habe vor meinem Studium eine Ausbildung zum MTR, medizinisch-technischen Röntgen, durchlaufen. Ich habe Medizin studiert und habe mich dann fortgebildet. Bin seit 93 Arzt und ein paar Jahre später Facharzt geworden. Habe 1994 meine Promotion abgeschlossen und bin über verschiedene Stationen als Facharzt, Oberarzt und so weiter hier dann in eine Chefarztposition gekommen in einem kleineren Krankenhaus. Und das ist so meine Geschichte und ich bin gerne bereit, über mein Stottern zu reden, was in der Vergangenheit wesentlich stärker war, als es jetzt ist. Und ich finde das eine tolle Sache und gerade in der Selbsthilfe sind wir ja dafür bekannt, dass wir vertrauensvoll miteinander umgehen und arbeiten und uns gegenseitig die Erfahrungen, die wir gemacht haben, mitteilen. Das geht nicht nur ums Stottern, sondern es geht auch so, was Lebensplanung angeht, kann man von anderen Betroffenen in der Stotter-Selbsthilfe einiges lernen, im Sinne vom am Modell lernen, jedenfalls als es mir viele Jahre lang so ergangen, dass ich mit Leuten, die ich über die Selbsthilfe kannte, auch in viele neue Richtungen gehen konnte und dadurch neue Erfahrungen und viel über mich selber herausfinden konnte. Nicht nur, was das hörbare Stottern angeht, sondern auch gerade Stottern und berufliche Planung, Lebensplanung sollten zusammengehen, gerade wenn es darum geht, zum Beispiel in Berufswahlen, wo die Weichen fürs Berufsleben gestellt werden, dass man sich da, was meine Erfahrung angeht, nicht unbedingt vom Stottern aufhalten oder beeinflussen lassen darf.
Genau, und wie das klappt, darüber sprechen wir jetzt in den nächsten Minuten. Und weil du eben auch schon das Wort vertrauensvoll ins Spiel gebracht hast, es ist immer noch etwas vertrauensvoller, wenn man im Gespräch beim Du bleibt, und darauf haben wir uns auch vor dem Gespräch verständigt. Jetzt habe ich dir schon zwei, drei Minuten zugehört und habe jetzt noch nicht so extrem gehört, dass du stotterst. Wie ausgeprägt ist denn deine Symptomatik im normalen Alltag?
Im Grunde stotter ich durchaus, allerdings verwende ich viel Prolongation und stotter wenig ausgeprägt im normalen Alltag und in normalen beruflichen Zusammenhängen stotter ich eigentlich relativ wenig. Ich blockiere nicht viel, ich prolongiere mehr, aber mir sind starke Blocks aus meiner Vergangenheit noch sehr gut bekannt. Also ich weiß durchaus, wie sich starkes Stottern anfühlt, und das ist aber jetzt nicht mehr so in meinem Fokus, oder ich produziere das starke Stottern nicht mehr so wie vor 20 Jahren vielleicht.
Kannst du für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die jetzt nicht so extrem im Thema drin sind, nochmal erklären, was Prolongationen sind?
Also beim Stottern unterscheidet man ja verschiedene Arten des Stottern. Man unterscheidet das tonische Stottern, das tonische Stottern und das klonische Stottern, was also eine Art Blockade beschreibt, die dann quasi ohne Silbenwiederholung freigelassen wird. Und Prolongation heißt einfach nur das Verlängern von Silben oder das Verlängern von Vokalen. Das ist eine Art, mit der ich häufig das Stottern modifizieren kann.
Du hast mir in unserem Vorgespräch gesagt, dass du früher viel heftiger gestottert hast. Hast du denn zu der Zeit, also wir sprechen jetzt wahrscheinlich zu der Zeit, als du noch in der Schule warst, hast du da mal Zweifel daran gehabt, dass du mit einer stärkeren Stottersymptomatik, dass du dann einen solchen Beruf ergreifen kannst?
Ja, durchaus. Also ich habe sehr stark gestottert in der Schule und auch noch danach, bis zu meinem 20., 3., 4., 25. Lebensjahr, hatte ich sehr starke Blocks auch zwischenzeitlich und in Schulzeiten, sogar in Kinder-, Jugend-, Teenager-Zeiten war ich sehr verzweifelt, weil ich mir nicht vorstellen konnte, in welchen Beruf ich gehen konnte. Ich war eher sprachlich orientiert in der Schule, hatte ich mir so Deutsch-Englisch-Leistungskurse und Bio und Erdkunde waren so meine Abiturfächer, aber da sah ich für meine berufliche Zukunft eigentlich keine Chance, als Sprechender oder überhaupt in einem Sprechberuf arbeiten zu können. Jetzt spreche ich quasi 60% vom Tag, entweder mit Patienten, mit Mitarbeitern in Konferenzen, also quasi von morgens bis abends, und das ist eigentlich so der Weg, glaube ich, mit dem man mit seinem Stottern Erfolge erzielt, einfach dahin zu gehen, wo die Angst ist. Meine Erfahrung, aber durchaus habe ich früher gedacht, dass ich eigentlich nicht in einem Beruf arbeiten könnte, in dem man auf die Sprache stark angewiesen ist.
Wann ist es dann dazu gekommen, dass du gesagt hast, ich versuche es jetzt auch mal in so einem Kommunikationsberuf?
Ja, das kam eher so schleichend, weil ich habe vor meinem Studium eine Ausbildung durchlaufen, die schon im medizinischen Bereich sich abspielte, und das hat mir ganz gut gefallen, und dadurch habe ich durchaus Mut gefasst, in diese Richtung weiterzugehen, und mit dem Beginn des Medizinstudiums oder kurz vorher bin ich auch mit der Stotterer Selbsthilfegruppe Münster in Kontakt gekommen und habe da auch festgestellt, dass durchaus Menschen, die stottern, auch als Lehrer arbeiten können oder als Hochschuldozenten oder Professoren und so weiter. Das war in den Mitte 80er Jahre oder etwas früher, war das nicht selbstverständlich, dass man mit Stottern in einen Sprechberuf gehen konnte. Oder für mich war das quasi eine ganz neue Welt und konnte da auch, was die Arbeit an meinem Stottern angeht und an meiner gesamten Person, sehr viel profitieren und auch über mich selber und mein Stottern herausfinden und mit Hilfe einer ausreichenden Eigenmotivation und der Hilfe der Stotterer Selbsthilfegruppe Münster. Mir fallen da auch Rollenspiele ein für Bewerbungsgespräche. Wir haben viel Videoarbeit gemacht, uns selber angeschaut und in verschiedenen Formen interagiert. Das hat der Veränderung meines Stotterns sehr gut getan und hat auch so die ganz starken Blockaden über die Jahre etwas lösen können.
Du hast gerade gesagt, es ist in den 1980er Jahren nicht so selbstverständlich gewesen, dass man als Stotterer, oder wahrscheinlich betrifft es auch die an anderen Sprechbehinderungen, um es mal so zu sagen, dass man mit denen in einen Kommunikationsberuf geht. Glaubst du denn, das ist heutzutage leichter als eben in den 1980er Jahren?
Ich denke, das kommt immer auf den Einzelfall an auch, ja. Aber prinzipiell ist man, glaube ich, dem gegenüber offener geworden, oder ich denke, viele Möglichkeiten, die heute bestehen in der Schule und in Berufsausbildung, Studium und so weiter, die Nachteilsausgleich für Schüler, die stottern, und auch die zahlreichen Therapieangebote, die es für Stottern in den 80er Jahren praktisch noch gar nicht gab, die helfen meiner Ansicht nach durchaus, dass Menschen, die stärker stottern, aktuell eine adäquate oder eine bessere Therapie bekommen können als vor 40 Jahren.
Das hätte ich jetzt insofern, glaube ich, auch gesagt. Ich habe zwar noch nicht in den 1980er Jahren gelebt, aber ich denke schon, dass es heutzutage, da kommt uns, glaube ich, auch so ein bisschen der gesellschaftliche Zeitgeist zugute, dass man dann eben auch als Stotterer ist, durchaus versuchen kann, einen Kommunikationsberuf zu ergreifen. Bevor man aber einen solchen Beruf hat, steht ja immer erstmal ein Bewerbungsgespräch an. Und ich bin mir sicher, dass du als Chefarzt im Laufe deiner Karriere auch schon sehr viele Bewerbungsgespräche gehabt hast. Wie bist du denn mit dem Stottern in Bewerbungsgesprächen umgegangen?
Ja, also ich habe einige Bewerbungsgespräche gehabt und die waren auch meistens ganz gut und ganz angenehm. Ich habe das Stottern in den ersten Jahren der Bewerbungsgespräche durchaus stärker thematisiert als später, aber auch nicht ganz zuerst, sondern das ist, glaube ich, auch sicherlich ein Gewinn der Selbsthilfe, dass die Identifikation mit dem Stottern leichter fällt. Und ich habe dann in einigen Bewerbungsgesprächen angeführt, dass ich stottere, dazu was er erklärt, weil auch viele Ärzte oder ärztlich Tätige kennen sich mit Stottern nicht aus, ja, und hilft es durchaus, aber ich glaube, das ist nicht nur in der Medizin so, sondern das ist in allen Bewerbungsgesprächen so, dass man sich mit Stottern auch durchaus authentisch geben kann. Auch da hat die Arbeit in der Selbsthilfe und die Auseinandersetzung mit dem Stottern mir über die Jahre sehr viel geholfen. Und die meisten Partner, die man da im Jobinterview hat, die interessiert auch bei den Bewerbern eine gewisse Authentizität. Vermeintliche Schwächen können auch Stärken sein, wenn man adäquat mit ihnen umgehen kann. So habe ich das oft beim Stottern erlebt, aber ich glaube, wir als Stotternde nehmen unser Stottern wesentlich stärker wahr oder als vermeintliches Problem, was unsere Berufswahl beeinflussen kann, als dass es faktisch ist. Es geht in vielen Bereichen nicht darum, wie flüssig jemand spricht, sondern es geht um fachliche Kompetenz, es geht um intrinsische Motivation, es geht um soziale Kompetenz und um die übrigen weichen Faktoren, die ihre Bedeutung im Berufsleben haben.
Denkst du, denn es ist mit einer starken Stottersymptomatik möglich, in eine Führungsposition zu kommen?
Ja, das denke ich durchaus, weil also nicht nur das hörbare Stottern ist ein Faktor, es geht auch vieles über Nonverbale. Was ich mir vorstellen kann, ist, dass man zum Erreichen gewisser Führungspositionen braucht man eine Grundflüssigkeit, die erlaubt, sich auch in Konfliktsituationen klarzukommen. Man muss relativ angstfrei sein und ich kann nicht bei Worten länger als eine Minute hängen bleiben, wenn ich irgendwelche Videokonferenzen habe, Tumorkonferenzen oder zum Beispiel mit 20, 30 Leuten in einer Röntgenbesprechung Fälle vorstelle. Da muss so ein gewisser Fluss da sein, sonst ist das auch zu zeitaufwendig. Das ist meine Erfahrung.
Ich habe mich im Vorfeld unseres Gesprächs mit zwei Freunden genau über unser Gespräch unterhalten und die zwei Freunde haben mir da eine sehr interessante Frage gestellt, und zwar, ob du glaubst, dass es als Schauterer oder auch mit einem anderen Handy, ob es da leichter ist, in einem medizinischen Beruf zu arbeiten, weil da dann schon eine gewisse Grundsensibilität bei Kolleginnen und Kollegen vorhanden ist, oder ob es sogar schwieriger ist, in einem medizinischen Beruf mit einem Handicap zu arbeiten.
Also ich selber kann mir da so eine gewisse Sensibilität bei Einzelnen vorstellen, aber das ist so die Theorie, dass also Ärzte unheimlich empathisch sind und sich auch um Leute kümmern und da auch durchaus sensibel und empathisch mit stotternden Kollegen umgehen. Aber das geht so lange gut, wie man nicht in Konfliktsituationen gerät und so. Also ich kann mir vorstellen, dass eine gewisse Grundhaltung, die ich als Stotternder habe, wenn ich zum Beispiel wirklich mit einem Kollegen konfrontiert würde, was aber nie passiert ist, der sich zum Beispiel über mein Stottern lustig macht oder der mir andauernd ins Wort fällt, obwohl ich ihm sage, jetzt lass mich ausreden und so weiter. Solche Leute, aber das ist wiederum auch der Verdienst der Selbsthilfe. Ne? Wir müssen uns nicht alles gefallen lassen von Leuten, die nicht stottern, und wir können durchaus auf uns aufmerksam machen und auch eine Haltung an den Tag legen, dass wir sagen, derjenige, der sich also negativ über das Stottern äußert oder uns in dieser Hinsicht ärgert oder mobbt, der ist natürlich auch als Arzt nicht geeignet. Dass diese Haltung könnte ich mir so einbauen und sagen, okay, aber aktuell denke ich da gar nicht drüber nach. Aber ich weiß von Leuten, dass es in vielen Bereichen auch die, wo man meint, da sollten verständnisvolle Menschen sein, in irgendwelchen sozialen Berufen, Sozialämtern und sonst wo was, dass da auch Menschen, die stottern und da berufstätig sind, nicht unbedingt mit Samthandschuhen behandelt werden. Das will ich persönlich auch nicht unbedingt oder wollte es nie, aber ja, ich, so lange Rede, kurzer Sinn, ich glaube, sehr viel Vorteile oder dass man da mit dem Stottern als Handicap im medizinischen Beruf es leichter hat als in anderen Berufen, das glaube ich nicht.
Muss man als Stotterer im Beruf leisiger sein als Nicht-Stotterer?
Wenn ich jetzt von mir aus gehe, ich war häufig sehr kontrolliert und habe Dinge, die ich gemacht habe, öfter überprüft und in Frage gestellt, ob das jetzt mit dem Stottern zu tun hat oder nicht, das kann ich schwer sagen, aber zeigt sich schon so, dass ich hier Vollgas geben musste. Muss aber jeder, der jetzt nicht von zu Hause aus Kontakt oder Netzwerke hat, in die Medizin rein. Das natürlich gehörte auch etwas Glück dazu, zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein und halt die Motivation über sich selber was herauszufinden und sich auch von Zeit zu Zeit auch mal etwas zu quälen, was jetzt Lernen angeht oder auch Dinge zu tun, die für uns als Stotternde erstmal Angst besetzt sind. Das war so meine Erfahrung bisher.
Hast du von deinen Angestellten mal eine Rückmeldung auf dein Stottern gekriegt und wenn ja, wie ist die ausgefallen?
Überraschend gut, aber ich gehe auch schon seitdem ich Weiterbildungsassistent oder Arzt im Praktikum war, ich bin immer relativ oft mit meinem Stottern umgegangen, auch früher als es noch Sekretärin gab, die Arztbriefe schrieben. Ja, die meisten Sekretärinnen, mit denen ich da auch häufig sprach, sagten dann, also ihre Briefe, ihre Diktate können wir gut verstehen, weil sie sich immer darauf konzentrieren und wenn sie diktieren, stottern sie auch viel weniger als so. Also ich konnte da schon relativ viele Erfahrungen sammeln und gab auch häufiger Kollegen, die sagten, ja, da und da könntest du noch dran arbeiten oder ich kenne einen, der stotterte und der war Professor für Rheinologie in Köln oder in Bonn und so weiter. Also es gibt auch sehr viele Leute, die sich dafür das Stottern interessieren, auch schon als Student kam ich mal irgendwann mit der Selbsthilfegruppe, haben wir einen Videofilm gedreht und da kam ein Artikel in der Münsteraner Zeitung, der von so netten Leuten wie dir, Sebastian, geschrieben wurde, in der Lokalzeitung. Da ging es um Videoarbeit mit Stotternden oder wir hatten einen Videofilm gedreht, an dem ich mitgewirkt hatte und dann kam man dann aufs Foto und kam in die Zeitung und dann ist das auch so eine Art, ich sag mal, Opener, dass die Leute mich in der Zeit, ich rede jetzt von 80er, 90er Jahren, mich darauf ansprachen, sag mal, das ist ja spannend, so mit dem Stottern, wie geht das, woher kommt das, was macht das und so weiter, das hilft sehr gut oder hat mir sehr gut geholfen, dieses Coming Out, was man auch als Identifikationsphase so hat, die sich bei mir über viele Jahre hinzog, ja, sich da mit Stottern zu exponieren, das war sehr gut und hat auch dem Ganzen auf die Schärfe genommen. Ist so 90% der Erfahrung. Es gibt durchaus aber auch Kollegen oder in Prüfungen war es auch öfter mal, ja, jetzt nicht Facharztprüfungen, sondern Examensprüfungen, Universität, medizinische Fakultät, kommt durchaus auch vor, dass die Prüfer sagen, ja, wir wollen ja nicht ihre Sprache prüfen, sondern wir prüfen nur ihr Wissen und wie sie das rüberbringen, ist uns wurscht. Und also da gibt viele Zwischentöne und so, und die mitzubekommen im Laufe der Zeit. Das war ganz wichtig.
So diese Erfahrungen, die du jetzt gerade geschildert hast, nach diesem Zeitungsartikel und so wie du es bezeichnet hast, nach diesem Coming Out, muss man so sagen, die hab ich jetzt tatsächlich auch in den letzten 2 Jahren ziemlich häufig gehabt, dass halt über einen sehr offenen, sehr offensiven Umgang mit dem Stottern auch dann eben auf der anderen Seite sehr viel Berührungsängste Ängste zurückgehen und man dann auch mal häufiger so einfach auf Stottern angesprochen wird nach dem Motto, das habe ich dich immer schon mal fragen wollen, und dass man dann über so einen Weg im Prinzip aus dem Stottern so gar noch eine kleine Stärke machen kann. Um uns auf unser Gesprächsende zuzubewegen. Ich habe immer die Tradition, dass meine allerletzte Frage im Gespräch eine Frage ist, in der meine Gesprächspartnerinnen oder mein Gesprächspartner den anderen Betroffenen ein paar Hinweise und ein paar Tipps gibt. Deshalb würde ich dich jetzt fragen, wenn ein Schüler oder eine Schülerin auf dich zukommt, sie hat eine recht heftige Stottersymptomatik und dich fragt, ob sie trotzdem in einen medizinischen Beruf einsteigen soll. Was würdest du dem Schüler oder der Schülerin raten?
Also ich würde dem Schüler oder der Schülerin raten, gerne das auszuprobieren, weil es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Und es gibt in der Medizin sehr viele verschiedene Facetten des Arztberufes, gerade heutzutage. Es gibt durchaus auch Bereiche in der Medizin, wo man sehr viel spricht, diese sprechenden Fächer wie innere Medizin, Psychiatrie, Psychoanalyse und vieles mehr. Da ist die Sprache sehr wichtig. Aber es gibt auch durchaus Bereiche, in denen Forschung geht. Also insofern ist eine Berufstätigkeit in der Medizin sehr gut geeignet. Und für mich stellt sich nicht die Frage, Stottern und Medizin, sondern Stottern und Berufstätigkeit jeder Couleur. Es macht keinen Sinn, sich einen Beruf danach auszusuchen, wo man kaum oder gar nicht sprechen muss. Wenn die Sprechangst sehr stark ist, können auch schon 2 oder 3 Telefonate am Tag zur Qual werden. Gut ist es, über sich selber hinauszuwachsen und zum Beispiel Erfahrungen, die man in der Stottertherapie macht oder die man in der Selbsthilfe macht, zum Beispiel mal im Hörsaal aufstehen, eine Frage stellen, also durch die Möglichkeiten, die wir als Stotternde mit Therapie und Selbsthilfe haben, dass wir an vielen Dingen wachsen können und das als Chance sehen. Also bitte stottern, auch etwas in die positive Richtung drehen, was man alles erreichen kann, wenn man sich selber mit dem Stottern auseinandersetzen kann. Und das Wichtige ist, dass man das Stottern, was ich habe, nicht so angstbesetzt ist, dass ich daran arbeite.
Und die letzte Frage, weil wir uns ja auch über das Thema Stottern und Karriere unterhalten haben. Wenn ein Personaler eine Bewerbung von einem Starternden auf dem Schreibtisch für eine Führungsposition hat, wieso sollte dieser Stotterer genau die gleichen Chancen kriegen wie ein nicht stotternder Bewerber?
Weil Stottern nichts über Sozialkompetenz aussagt, nichts über Fachkompetenz aussagt, sondern das hörbare Stottern an sich nur eine Sprechunflüssigkeitsstörung ist. Und je nachdem, in welchem Bereich man arbeitet und was man als Führungskraft bringen muss und leisten soll, ist es vielleicht sogar von Vorteil, wenn man als Stottern der sich seinem Problem stellt und das gut arbeiten kann oder konnte, dass man dadurch auch eine Art Leit- und Vorbildfunktion für seine Angestellten und für den Spirit des ganzen Betriebes sein kann.
Ja, und das ist doch ein hervorragendes Schlusswort. Ich bitte, danke mich bei dir für das Gespräch, lieber Thomas.
Ja, lieber Sebastian, herzlichen Dank auch dir. Viele Grüße nach Mannheim.
Ja, und das war die 25. Episode des Stotter-Podcasts des Mannheimer Morgen. Ich hoffe, das Gespräch hat euch gefallen. Wenn das so ist, dann freue ich mich über eine positive Bewertung des Podcasts, der auf den einschlägigen Plattformen Spotify, Apple Podcast und Deezer zu hören ist. Die bisherigen Episoden sind auch alle kostenfrei abrufbar auf der Webseite des Mannheimer Morgen unter mannheimer-morgen.de/hottern und auch auf der Webseite des Mannheimer Morgen sind die anderen Podcasts meiner Kolleginnen und Kollegen zu hören. Wenn ihr eine persönliche Anmerkung zu einer der Folgen habt oder auch mal eine Idee habt, bei welchen Aspekt des Stotterns ich mal besprechen könnte, dann freue ich mich über eine E-Mail an die E-Mail-Adresse ckoch@mamo.de. Ja, und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Ich hoffe, ihr bleibt gesund und hört dann wieder rein. Bis dahin, ciao.
Ein Podcast des Mannheimer Morgen.